aangewezen ben dat ik samen met de dame, dat ik mij in deze jaren voor die eingesetzt habe.
Herzlich willkommen zur 15. Folge des Geschichtsschatten-Podcasts. Ich bin der Sam, euer Historiker und Religionswissenschaftler aus der Schweiz. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Leben Niccolò Machiavellis beschäftigt und seinen Einfluss auf Politik und Machtverhältnisse in Florenz der Medici im 16. Jahrhundert beleuchtet. Heute reisen wir in eine andere Epoche und landen im europäischen und nahöstlichen Mittelalter. Ich möchte euch einen kurzen, aber wie immer fundierten Einblick in die Kreuzzüge geben, ihren Verlauf skizzieren und erklären, wie es dazu kam. Somit wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Kapitel 1 – Die Einleitung. Am Freitag griffen wir in aller Frühe die Stadt von allen Seiten an, doch wir konnten ihr keinen Schaden zufügen. Wir waren erstaunt und voller Furcht. Doch als die Stunde kam, da unser Herr Jesus Christus für uns am Kreuz litt, kämpften unsere Ritter mit neuer Kraft auf dem Belagerungsturm. Schließlich gelang es einem unserer Ritter, die Mauer der Stadt zu erklimmen. Sofort flohen die Verteidiger über die Mauern und durch die Stadt. Die unseren jagten ihnen nach, töteten und verstümmelten sie bis zum Tempel Salomos. Dort geschah ein großes Morden, dass unsere Krieger bis zu den Knöcheln im Blut der Feinde warteten. So wurde die Eroberung Jerusalems am 15. Juli im Jahr 1099 von einem anonymen Augenzeugen beschrieben. Aber nicht so schnell. Schauen wir uns erst die Vorgeschichte an. Wie konnte es zu diesem Blutbad kommen? Und was waren die Hintergründe? Die arabische Expansion und die damit verbundene Ausbreitung des Islams im 8. und 9. Jahrhundert gehören zu den bedeutenden Phänomenen der Menschheitsgeschichte. Innerhalb weniger Jahrzehnte eroberten arabische Heere den Vorderen Orient, Nordafrika, Spanien, Sizilien und weite Teile Mittelasiens. Diese Eroberungen veränderten nicht nur die politische Landkarte der damaligen Welt grundlegend, sondern prägen durch den damit einhergehenden kulturellen Wandel bis heute in die Gegenwart. Die größten Gegner der Araber waren zunächst das mächtige Sassanidenreich, das Mesopotamien und Iran beherrschte, sowie das oströmische, auch byzantinische Kaiserreich. In den Schlachten von Qadisiyah 636 und Nihawand 642 brach das Sassanidenreich unter den wuchtigen Schlägen der Araber zusammen. Byzanz hingegen hielt stand, trotz dreimaliger Belagerung Konstantinopels durch arabische Flotten und Heere widerstand es dem Ansturm. Doch verhindern konnte es nicht, dass es schon in den 630er und frühen 640er Jahren seine Provinzen Syrien, Palästina und die alte Kornkammer Ägypten verlor. Die schnelle und endgültige Eroberung Syriens, Palästinas und Ägyptens lässt sich nicht allein mit militärischen Faktoren erklären, wie der Beweglichkeit und hohen Kampfmoral der Araber oder der Schwerfälligkeit und Gleichgültigkeit der byzantinischen Söldnerarmee. Entscheidend war auch die wirtschaftliche und steuerliche Unterdrückung der Provinzialbevölkerung durch die kaiserliche Bürokratie sowie die dogmatischen Konflikte zwischen der byzantinischen Kirche und den Monophysiten oder anderen christlichen Sekten im Orient. Die Araber, mancherorts als Befreier begrüßt, forderten von der dem byzantinischen Staat entfremdeten syrischen und ägyptischen Bevölkerung nur politische Unterwerfung. Eine Konversion zum Islam verlangten sie nicht. Ein Glaube, der vermutlich zunächst kaum fremd wirkte und vielleicht sogar, obwohl nach arabischer Tradition von Prophet Mohammed verkündet, als eine weitere Variante des Christentums gesehen wurde. Die Eroberer garantierten Christen und Juden als Schutzgenossen gegen eine Kopfsteuer, die Jizya, volle Religionsfreiheit. Trotz fehlender administrativer Erfahrung behielten die neuen Herren zunächst die byzantinischen Verwaltungsstrukturen mit Griechisch als Amtssprache bei. Sie beschränkten sich darauf, als militärische und religiöse Oberschicht das Land zu kontrollieren und Abgaben, niedriger als unter Byzanz, einzuziehen. Unter dem umayyadischen Kalifen Muawiya und seinen Nachfolgern, die als kunstliebende Bauherren glänzten, wie mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem, der großen Umayyaden-Moschee in Damaskus oder den beeindruckenden Wüstenschlössern, schritten Islamisierung und Arabisierung der einheimischen Bevölkerungen in Syrien, Ägypten und dem heutigen Irak voran, ebenso ihre Verschmelzung mit den Erobern. In der Verwaltung wurden Christen zunehmend aus wichtigen Ämtern verdrängt und durch geschulte Muslime ersetzt. Arabisch löste Griechisch und Pahlavi als Kanzleisprache ab. Unter dem Kalifat der Umayyaden blieben die arabischen Stämme die Basis der muslimischen Armee. Doch wegen der weit auseinandergezogenen Fronten wurden nun auch Angehörige fremder, teils noch nicht islamisierter Völker als Hilfstruppen eingesetzt. Mit dem Aufstieg der Abbasiden von 750 bis 1258 verlagerte sich der Schwerpunkt des Reiches in den Irak. Bagdad, 762 gegründet, wurde die neue Hauptstadt des arabischen Großreiches. Eine der größten, glanzvollsten Metropolen der damaligen Welt und das strahlende Zentrum islamischen Geisteslebens. Spätestens jetzt zeigte sich, die arabischen Eroberer waren keine Barbaren, die wie die Germanen, Normannen oder Hunnen im Westen aus der Wüste hervorbrachen und die antike Kultur zerstörten. Sie verschonten die einheimische Bevölkerung, bewahrten die hellenistische geprägte Stadtstruktur des Vorderen Orients, gaben ihre neue Impulse und entwickelten sie weiter. Dieses Verhalten, gepaart mit religiöser Toleranz, führte zur breiten Akzeptanz durch die alten Eliten, die oft bereitwillig den Islam annahmen und sich arabisierten. Das Byzantinische Reich war wieder ein gefährlicher Gegner geworden. Nach den ersten großen muslimischen Vorstößen, die es in die Defensive und zu schweren Gebietsverlusten gezwungen hatten, verschafften innere arabische Bürgerkriege und die zunehmende Dezentralisierung des islamischen Großreichs Byzanz eine Atempause. Nach innerer Stabilisierung und militärischen Erfolgen auf dem Balkan ergriff das Kaiserreich in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts an seiner Ostgrenze wieder die Initiative. Unter Konstantin VII. Wurden den Muslimen wichtige Städte in Ostanatolien und Nordmesopotamien entrissen. Im Jahr 961 vertrieb der byzantinische General und spätere Kaiser Nikephoros II. Die Araber von Kreta. An die Macht gelangt, eroberte er Zypern zurück. 969 die große syrische Metropole Antiochia und bald darauf Aleppo. Sein Mörder und Nachfolger Johannes Zimisces drang noch tiefer nach Syrien vor und nahm sogar Damaskus ein. Obwohl die meisten dieser Eroberungen nur kurz Bestand hatten, zeigten sie der islamischen Welt deutlich, das byzantinische Kaiserreich blieb der bedeutendste christliche Gegner im Osten, gegen den man seit drei Jahrhunderten mit wechselndem Erfolg kämpfte. Diese Kriege drehten sich vor allem um Landgewinne, nicht um religiöser Eifer. Grausamkeiten hielten sich in üblichen Grenzen. Der blutige, religiöse, aufgeladene Hass, den später die fanatischen Kreuzfahrer mit ihren Gräueltaten entfesselten, war diesen Kämpfen fremd. So gab es im islamischen Machtbereich kaum Ausschreitungen gegen Christen als Reaktion auf die byzantinische Offensive. Die Zerstörung der Grabeskirche in Jerusalem 1009 und die gleichzeitige Christenverfolgung durch den geistesgestörten fatimidischen Kalifen al-Hakim waren das Werk eines Einzeltäters, kein Zeichen allgemeiner Christenfeindlichkeit. Weit bedeutsamer war die schleichende Turkifizierung der islamischen Armeen. Ebenso wenig wie einst die Araber traten die Türken als Kulturzerstörer im Nahosten auf. Sultan Alp Arslan führte Feldzüge gegen die christlichen Königreiche Georgien und Armenien sowie vor allem gegen Byzanz. Seit den 1040er Jahren waren alle drei Reiche immer wieder Ziele, Beute und landsuchender Turkmenenverbände. Hatten größere Überfälle jedoch stets abgewehrt. 1068 begann Alp Arslan eine groß angelegte Offensive gegen das Byzantinische Reich. Ob er damit aber eine gezielte Eroberung und Islamisierung Anatoliens plante, wie manche türkische Historiker meinen, bleibt fraglich. Die Schlacht von Manzikert 1071 stürzte Byzanz in eine schwere politische und finanzielle Krise und schwächte es nachhaltig. war aber, entgegen verbreiteter Ansicht, wohl keine militärische Katastrophe mit unwiderruflichen Folgen. Dennoch ist klar, die militärischen Versäumnisse Konstantinopels beschleunigten die Landnahme, sodass bald die Herrschaft der Rumseldschuken mit Residenz in Nikaia und später Konya in der heutigen Türkei entstand. Obwohl das byzantinische Heer bei Manzikert 1071 geschlagen, aber nicht vernichtet wurde, zeigte Konstantinopel keine entschlossene Gegenwehr. Anstatt ein neues Gefecht zu wagen, blieb man untätig, ließ die Turkmenen vordringen und überließ die östlichen Provinzen ihrem Schicksal. Mit dem Verlust der anatolischen Kernlande verlor Byzanz nicht nur einen Großteil seiner steuerzahlenden Bevölkerung, was eine Finanzkrise auslöste, sondern auch eine wichtige Quelle für Soldaten. Kaiser Alexius I. gelang es weitgehend, die Staatskrise, auch die wirtschaftliche, zu meistern. Doch der Mangel an professionellen Soldaten blieb, und die brauchte er dringend für die Verteidigung und eine aktive Außenpolitik. Auf der Suche nach kampferprobten Söldner wandte er sich an den lateinischen Westen mit seinem Überangebot an ritterlichen Kämpfern. Das war nicht neu. Byzanz hatte stets Krieger fremder Völker eingesetzt, auch aus dem Westen. Ungewöhnlich war jedoch, dass der Basileus, so der Titel des byzantinischen Kaisers, den Papst um Militärhilfe oder die Erlaubnis bat, solche Krieger anwerben zu dürfen, obwohl diese selbst keine Truppen besaß. Kapitel 2: Der Aufruf zum Kreuzzug. Um ihren Ersuchen Nachdruck zu verleihen, betonten die kaiserlichen Gesandten beim Konzil von Piacenza im März 1095 gezielt die religiöse Dimension. Nach dem Schisma von 1054 zwischen Rom und Konstantinopel, ausgelöst unter anderem durch dogmatische Streitigkeiten, stellten sie nicht nur die vom Papst ersehnten Kirchenunion in Aussicht, sondern hoben auch die Notwendigkeit westlicher Hilfe für die östlichen Christenheit hervor, angesichts der geschickt vorgebrachten Bedrohung durch die Muslime. Wohlwissend um die theologische und emotionale Bedeutung Jerusalems, brachten sie sogar die Befreiung der heiligen Stadt vom heidnischen Joch ins Spiel, obwohl es ihrem Kaiser nur um den Kampf gegen die Seldschuken in Kleinasien ging. Am 18. November 1095 trat in Clermont das Konzil zusammen, das seine welthistorische Bedeutung dem Aufruf zum Kreuzzug verdankt. Doch zunächst glich es früheren Konzilien. Bestehende Rechtsbestimmungen wurden bestätigt, neue erlassen. Dass Papst Urban II. Einem der mindestens 32 Tagesordnungspunkte von Anfang an besondere Bedeutung beimaß, wurde erst gegen Ende des Konzils klar. Am 27. November, so hieß es, werde das Konzil öffentlich tagen und der Papst eine wichtige Rede halten. Angesichts der großen Menge an Klerikern und Laien, die neugierig zusammenkamen, verlegte man die Versammlung auf ein offenes Feld vor den Stadttoren. Die Rede von Papst Urban II. Ist nicht wortwörtlich überliefert, lässt sich aber aus vier zeitnahen Berichten trotz kleiner inhaltlicher Unterschiede weitgehend rekonstruieren. Zunächst erläuterte er die Konzilsbeschlüsse und forderte den Klerus zur Unterstützung der Kirchenreform auf. Dann wandte er sich der Lage der Christen im Osten zu. Mit großer Beredsamkeit und rhetorischem Geschick schilderte er die angebliche Unterdrückung und grausame Verfolgung der christlichen Brüder durch die Muslime. Die Türken, so behauptete er, hätten Anatolien überrannt, stünden am Bosporus und hätten Kirchen zerstört und das Land verwüstet. Ohne schnelle und entschlossene Hilfe von außen sei die östliche Christenheit in ihrer Existenz bedroht. Urbans Rede fesselte und begeisterte seine Zuhörer. Immer wieder unterbrachen sie ihn mit dem Ruf «Gott will es», der in die Geschichte einging. Kaum hatte der Papst geendet, trat der Bischof von Le Puy vor und kniete nieder und bat als erster, sich dem Kriegszug anschließen zu dürfen. Hunderte, vielleicht Tausende folgten seinem Beispiel. Als Zeichen ihres Gelübdes, am Zug in den Orient teilzunehmen, forderte der Papst die Menge auf, sich, nach dem Bibelwort, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig, Stoffkreuze auf die Kleidung zu heften. So wurde die Idee des Kreuzzugs geboren. Damit Urbans Aufruf Gehör fand, mussten im Abendland mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. Die Haltung der Kirche zum Krieg, der ihrer Friedensbotschaft zunächst fremd war, hatte sich grundlegend gewandelt. Das seit der Spätantike blühende Wallfahrtswesen weckte in der Christenheit ein Gespür für den religiösen Wert der heiligen Stätten, an denen Christus lebte und litt. Dazu kamen, angefacht durch im 11. Jahrhundert lebendige Endzeiterwartungen, naive Vorstellungen einer Volksfrömmigkeit von der goldenen Stadt Jerusalem, inmitten eines biblischen Landes, wo Milch und Honig fließen. Die Haltung der Kirche zum Krieg war ein heikles Thema. Wie ließen sich Mord und Totschlag mit der friedliebenden, gewaltsablehnenden Lehre Jesu vereinbaren? Die Bibel gab darauf keine klare Antwort. Einerseits standen das strikte Tötungsverbot des Dekalogs und Jesus' Botschaft des Gewaltverzichts. Andererseits hatten Apostel wie Petrus und Paulus die Schwertgewalt des Staates anerkannt und das Alte Testament zeigte Israel, das sogar im Auftrag Gottes Kriege führte. Die Aussagen der Theologen waren ebenso widersprüchlich. Die frühe Patristik lehnte Waffengebrauch strikt ab. Für ihre Vertreter waren Krieg und christliches Leben unvereinbar. Augustinus gebührt, wenn auch fragwürdig, der Verdienst als erster ein theologisch fundiertes und politisch praktikables Konzept von Recht und Unrecht im Krieg entwickelt zu haben, ohne den Einzelnen von seiner moralischen Verantwortung zu entbinden, sah er Krieg als unvermeidliche, bedauerliche Folge der Erbsünde. Er unterschied zwischen gerechtem und ungerechtem Krieg. Ein gerechter Krieg solle den Frieden sichern, um die göttliche Ordnung auf der Erde zumindest anzustreben. Frieden erreiche man durch Einsatz für Recht, Wiederherstellung von Ordnung und Bestrafung von Unrecht. So wurde ein Weg gefunden, der, wie die Zukunft zeigte, Kriege großzügig rechtfertigen konnte. Während die Theologen des griechischen Ostens am Pazifismus festhielten, öffnete der Westen die Tür zu einer weniger friedlichen Haltung und letztlich zur Militarisierung der Kirche selbst. Gleichzeitig passte sich die lateinische Kirche der kriegerischen Mentalität der barbarischen Völker an. Dieser langwierige Prozess war nicht geradlinig, legte aber das Fundament für die Zukunft. Nicht nur Augustinius, sondern auch andere Kirchenlehrer rechtfertigten den Krieg als notwendiges Übel. Der Kaiser müsse die Kirche gegen innere und äußere Feinde schützen, nötigenfalls mit Gewalt. Doch die westliche Kirche hielt zunächst am biblischen Tötungsverbot fest. So erkannte man einerseits die Realität von Kriegen an und hielt sie nach Augustinius teils für gerecht. Andererseits belegte man weiterhin jene mit Kirchenstrafen, die im Krieg töteten. Jahrzehntelang wurde das christliche Europa von verheerenden Einfällen der Wikinger, Ungarn und Arabern heimgesucht. Ihren Raubzügen war der Kontinent nahezu wehrlos ausgeliefert. Städte und Klöster wurden wegen ihres Reichtums oft geplündert. Offenbar war die Abwehr dieser Horden ein Verteidigungskrieg, ein gerechter Krieg nach kirchlicher Lehre. Zudem galten die Invasoren als Heiden. So verschmolz die Idee des Bellum Iustum mit der Heidenabwehr. Diese Verbindung war, ebenso wie die Verheißung ewigen Lebens für die Gefallenen, die Päpste Leo IV. Und Johannes VIII. Im 9. Jahrhundert aussprachen, eine entscheidende Voraussetzung für den späteren Kreuzzugsgedanken. Die arabischen Invasoren waren ein schwerwiegenderes, dauerhafteres Problem. Seit dem 7. Jahrhundert hatte die arabische Expansion nicht nur den Nahen Osten erfasst, sondern sich auch nach Westen gewandt. Nach der Eroberung Ägyptens 642 überrannten arabische Heere innerhalb von nur 50 Jahren ganz Nordafrika bis zu den Kanarischen Inseln. Damit war diese gewaltige Landmasse, die Kaiser Justinian erst 100 Jahre zuvor für das Römische Reich zurückgewonnen hatte, der Christenheit für immer verloren. Im Sommer 711 setzte der Feldherr Tariq ibn Ziyad ein Heer, vor allem aus islamischen Berbern, über die Meerenge von Gibraltar. In rasantem Siegeszug eroberten die Muslime in wenigen Jahren fast die gesamte iberische Halbinsel. Gleichzeitig führten sie Raubzüge über die Pyrenäen bis tief ins Frankenreich. Die Mittelmeerküste von Marseille bis Savona wurde von muslimischen Piraten heimgesucht, die sogar die Schweiz erreichten. 846 plünderten nordafrikanische Piraten Rom. 883 und 897 zerstörten sie die altehrwürdige Klöster Monte Cassino und Farfa. Im 9. Jahrhundert fiel Sizilien. 935 wurde das Rhone-Delta erneut angegriffen. Die muslimische Gefahr war greifbar und erschütterte die gesamte abendländische Christenheit. Eine Integration oder Bekehrung der Araber war kaum denkbar. Als Anhänger einer streng monotheistischen Hochreligion, überzeugt von deren Überlegenheit, sahen sie keinen Grund, das Christentum anzunehmen. Sie stuften es wegen der Trinitätslehre sogar als polytheistisch ein. Zudem war die islamische Kultur der abendländischen damals weit überlegen, so dass sie keinerlei Anreiz bot. Auch militärisch gelang es nicht, die Araber entscheidend zu schlagen oder aus Europa zu vertreiben. So richtete sich der Heidenkrieg zunehmend auf den Kampf gegen die Muslime. Schon in den 720er Jahren begann in Spanien der Widerstand gegen die Muslime. Damit wurde die iberische Halbinsel bis zur Einnahme Granadas 1492 über 700 Jahre lang Schauplatz teils erbitterter Kämpfe zwischen Christen und Muslimen. Für die Christen ging es um die Vertreibung der Muslime und die Rückeroberung ihres Landes, die Reconquista, die nach damaliger Auffassung ein gerechter Krieg war. Die Heidenkriege in Spanien beeinflussten Papst Urban II. Und waren wichtig für die Entstehung des Kreuzzugsgedankens. Doch sie waren keine Vorkreuzzüge, wie manchmal behauptet wird, sondern Heidenkriege, die Teil der gesamteuropäischen Abwehr des Islams waren. Erst später wurden die Ritter, die in Spanien gegen die Muslime kämpften, den Kreuzfahrern gleichgestellt. In der abendländischen Kirche hatte sich über Jahrhunderte ein immer stärker wachsendes Pilgerwesen entwickelt, mit Jerusalem und dem Heiligen Land als Hauptzielen. Gegen Ende des 11. Jahrhunderts konnten die Christenheit bereits auf eine lange Tradition der Jerusalem-Wallfahrt zurückblicken. Zur Aufnahme der Pilger entstanden zahlreiche Klöster und Hospize im Heiligen Land. Die Islamisierung Syriens und Palästinas in den 640er Jahren, ob durch Eroberung, wie meist angenommen, oder durch einen allmählichen Prozess, wie neuere Forschung vermuten, bremste diese Entwicklung kaum. Für die Muslime waren die orientalischen Christen als Anhänger einer Buchreligion ein vertrauter Anblick. Auch deren Glaubensbrüdern aus dem Westen begegneten sie größtenteils ohne Vorbehalte. Zwar erstreckte sich mittlerweile ein dichtes Netz von Wallfahrtsorten über Europa und Rom wie Santiago de Compostela zogen als bedeutende Pilgerstätte viele an. Doch Jerusalem behielt seine einzigartige, überragende Bedeutung. Für viele wurde es immer unerträglicher zu wissen, dass die durch Christi Leben und Leiden geheiligte Stätten in den Händen der Heiden war. Heiden, die man in Europa doch so erfolgreich zurückdrängte. Kapitel 3 – Der erste Kreuzzug. Papst Urban II. Wollte mit seinem Aufruf vermutlich nur ein Ritterheer von wenigen hundert oder tausend Mann aufstellen. Jerusalem, das später als Ziel des Kreuzzugs immer mehr in den Vordergrund rückte, erwähnte er in seiner Predigt wohl nicht, weil es ihm in Clermont noch gar nicht darum ging. Dafür spricht, dass die heilige Stadt in zeitnahen Berichten nicht genannt wird. Erst in späteren Quellen tauchte sie mehr und oder weniger prominent auf. Viele mittelalterliche Theologen sahen in Urbans Aufruf, den östlichen Glaubensbrüdern zu helfen, sowohl einen Akt christlicher Nächstenliebe als auch einen Kampf gegen die Feinde Gottes. Auch die Ritter, die zum Wohl der Christenheit kämpften, sollten den Pilgern gleichgestellt werden. Wie diese erwartete sie geistlicher Lohn. Wer allein aus Frömmigkeit, nicht aus Ruhm oder Reichtum zur Befreiung der Kirche Gottes nach Jerusalem zieht, dem soll dies als volle Buße für seine Sünden angerechnet werden. So der Beschluss des Konzils von Clermont, schriftlich festgehalten. Jerusalem rückte in der öffentlichen Meinung und bald auch in den Worten des Papstes immer mehr in den Vordergrund. Die Befreiung der heiligen Stadt wurde schnell zum Hauptziel des Kreuzzugs. Ein überraschender, nie geplanter Massenexodus war die Folge. In Clermont wurde, sicher nicht zufällig, der 15. August 1096 Maria Himmelfahrt als Termin für den Auszug des Heeres festgelegt. Ein Festtag, der durch Urban II. Geförderter Marienverehrung besonders bedeutend war. Bis in den Hochsommer 1096 blieb der Papst in Südfrankreich, predigte in mehreren Städten den Kreuzzug und rief in Briefen an die Flammen, Bologneser und Wallombrosaner, die Gläubigen überregional zum Zug in den Osten auf. Er betonte, Alte und Gebrechliche sollten zu Hause bleiben, Mönche und Kleriker nur mit Erlaubnis ihrer Oberen mitziehen. Die Bischöfe vom Papst in Clermont beauftragt, warben in ihren Diözesen für den Kriegszug. Da jedoch keine Prälaten aus England, Deutschland oder abgesehen von Lothringen, dem Norden anwesend war, weil viele dem kaiserlichen Gegenpapst Clemens III. Folgten, fand Urbans Aufruf in diesen Ländern kaum Widerhall und nur wenige Adlige schlossen sich an. Kapitel 4: Der Volkskreuzzug. Vor allem Volksprediger ohne kirchliche Ermächtigung brachten der breiten Masse den Kreuzzugsaufruf nahe und trafen genau den richtigen Ton. Arm, verelendet und von apokalyptischen Vorstellungen erfüllt, glaubte die Bevölkerung, Christi Wiederkehr stehe bevor, sobald Jerusalem den Heiden entrissen sei, und war für solche Predigten umso empfänglicher. Eine Wallfahrt nach Jerusalem versprach Sündenvergebung, ewige Seligkeit beim jüngsten Gericht, aber auch irdischen Wohlstand und ein Leben in Überfluss. Ein Taumel ergriff die Menschen. Wallfahrt und Heidenkrieg mit all ihren Verheißungen waren nicht mehr nur Adelsangelegenheit, sondern eine Sache für alle. Der Aufbruch ganzer Familien glich eher einer mittelalterlichen Migrationsbewegung als einer Wallfahrt oder einem Kreuzzug. Die Menschen in Waffenhandwerk ungeübt und völlig unzureichend bewaffnet waren dazu kaum fähig. Angeheizt von Fanatikern und Verbrechern fielen sie über die deutschen Judengemeinden her. Sie behaupteten, erst die Mörder Christi im eigenen Land ausrotten zu müssen, bevor sie gegen die Sarazenen zogen. Jüdische Berichte zeichnen ein erschütterndes Bild der Szenen dieser Pogrome. Um den Schwertern des mordenden Pöbels zu entgehen, der sie oft zwischen Zwangstaufe und Tod wählen ließ, wählten viele Juden den kollektiven Selbstmord. Weder der Schutz, den Kaiser Heinrich IV. Den Juden ausdrücklich gewährte, noch die Summen, die Gottfried von Bouillon, Herzog von Niederlothringen, von ihnen erhielt, um sie vor dem Mob zu schützen, konnten diese ersten großen Pogrome des Mittelalters verhindern. Auch die Bemühungen einzelner Bischöfe, die ihre Paläste als Zufluchtsort öffneten, um die wirtschaftlich wertvollen Judengemeinden zu retten, blieben erfolglos. In Konstantinopel wurde die erste Pilgergruppe freundlich empfangen. Doch als immer mehr Gruppen folgten, wollten die Byzantiner die Kreuzfahrer schnell loswerden und schifften sie über den Bosporus nach Kleinasien. Dort zogen die Scharen weiter zum nahen byzantinischen Heerlager Kibotos. Anstatt auf Verstärkung aus dem Westen zu warten, trieb Beute und Mordgier die Kreuzfahrer von Kibotos aus zu Raubzügen auf türkisches Gebiet. Ein paar tausend Franzosen drangen bis zu den Mauern von Nikaia, dem heutigen Iznik, der Hauptstadt des Seldschuken-Sultans Kilic Arslan I. vor. Dort plünderten sie nicht nur reichlich, sondern massakrierten auch die Bevölkerung. Eine Gruppe deutscher Pilger versuchte es, ihnen gleichzutun, wurde aber von einer seldschukischen Streitmacht gestellt, eingekesselt und vollständig vernichtet. Damit endete der sogenannte Volkskreuzzug unrühmlich, schnell und, wie es scheint, verdient. Kapitel 5: Der Kreuzzug der Ritter. Inzwischen hatten sich auch die fürstlichen Ritterheere auf den Weg gemacht. Ihre Vorbereitung nahm weit mehr Zeit in Anspruch als der spontane, schlecht geplante Aufbruch des Volkes. Fürsten und Adel mussten die Verwaltung ihrer Länder während ihrer Abwesenheit sichern, Vasallen aufbieten und Truppen anwerben. Vor allem aber galt es, genügend Bargeld zu beschaffen, um das Unternehmen zu finanzieren. Da die meisten Rittern außer den Fürsten das nötige Bargeld fehlte, mussten sie bewegliches und unbewegliches Eigentum verkaufen oder verpfänden. Die Klöster waren die Hauptgeldgeber. Sie kauften Güter und Liegenschaften direkt auf oder nahmen sie als Sicherheit für Kredite. Die Erträge während der Pfandzeit flossen den Klöstern zu. Eine verschleierte Verzinsung, die das kirchliche Zinsverbot umging, und machten dies zu einem einträglichen Geschäft. Abgesehen vom ersten Kreuzzug, wo Plündern noch eher gelang als bei den späteren, weniger erfolgreichen Zügen, fanden Kreuzfahrer im Orient selten die erhofften Reichtümer, um ihre Kredite zurückzuzahlen. Kehrte ein Kreuzfahrer überhaupt heim, stand er oft mittellos und verarmt da. Manche Kreditverträge boten solchen finanziell ruinierten Kreuzfahrern Zuflucht in dem Kloster, das sie finanziert hatte. Für Geldgeber, Juden oder kirchliche Institutionen, die Kreuzfahrer ausstatteten, wurden die Kreuzzüge ein lukratives Geschäft mit beträchtlichen Gewinnen. Anderthalb Jahre nach dem Aufruf in Clermont sammelte sich ein Heer von mehreren 10.000 Kreuzfahrern am Bosporus. Schätzungen zufolge umfasste es 50.000 bis 60.000 Menschen, darunter etwa 7.000 Ritter und Adlige. Die Anführer des ersten Kreuzzuges vollbrachten bereits mit der Aufstellung und Ausrüstung eines so großen Heeres eine beachtliche Leistung. Ein logistisches Meisterwerk war es jedoch, diese Truppen samt Tross trotz widriger Straßenverhältnisse und vieler Probleme über hunderte, teils tausende Kilometer aus ihren Heimatländern nach Konstantinopel zu führen. Solange die Kreuzfahrer auf verschiedenen Routen marschierten und sich in freundlichem, also christlichem Gebiet bewegten, blieben die großen Herausforderungen halbwegs beherrschbar. Das erste Angriffsziel der Kreuzfahrer war das strategisch wichtige Nikaia. Die seit der Spätantike stark befestigte Stadt lag nahe dem Marmara-Meer, am Ostufer des Askanischen Sees, und war bis vor kurzem eine der größten Städte des Byzantinischen Reiches. Erst 1081 fiel sie an die Rumseldschuken. Mit Unterstützung byzantinischen Militärs und der Beratung seiner Offiziere begannen die Kreuzfahrer Anfang Mai 1097 die Belagerung Nikaias. Ohne größere Zerstörung fiel Nikaia wieder an Byzanz. Nach dem Erfolg in Nikaia setzten die Kreuzfahrer ihre Reise fort. Doch die Lage war dramatisch. In sengender Sommerhitze durchquerten sie ein ödes, verwüstetes Land, wo es nichts zu kaufen und kaum etwas zu plündern gab. Ein Heer dieser Größe samt Tieren und Menschen zu versorgen, war nahezu unmöglich. Wasser, Nahrung und Futter fehlten überall. Viele starben entkräftet, verhungert oder verdurstet. Die meisten Pferde verendeten und manche Ritter ritten sogar auf Ochsen. Dennoch besiegten die Kreuzfahrer Ende August ein muslimisches Heer, das ihnen bei Heraklia entgegentrat. Mitte Oktober standen sie vor den Mauern Antiochias. Die seit der Antike bedeutende große Stadt war durch ihre mächtigen Mauern aus der Zeit Kaiser Justinians und eine gewaltige Zitadelle ein schwer einzunehmendes Bollwerk. In vielen Regionen bildeten Griechen, Syrer und Armenier, allesamt Christen, die Mehrheit der Bevölkerung. Viele von ihnen sehnten sich nach der Rückkehr byzantinischer Herrschaft oder hatten nichts gegen die Kreuzfahrer aus dem Westen, die sie oft als Verbündeten des Basileus betrachteten. Die einheimische christliche Bevölkerung in Nordsyrien und Nordmesopotamien sah in den Kreuzfahrern nur bedingt fremde, verhasste Eroberer. Anders im mittleren und südlichen Syrien sowie Palästina. Dort wurden die mehrheitlich muslimischen Einwohner während der gesamten Kreuzzugszeit nicht nur unterworfen, sondern fielen auch Massakern zum Opfer. Beim Herannahen der Kreuzfahrer kam es im Umland von Antiochia zu Pogromen einheimischer Christen gegen Muslime. Kleine seldschukische Garnisonen wurden niedergemetzelt. Anstatt Antiochia schnell einzunehmen, begann eine langwierige Belagerung, die bis Juni 1098 andauerte. Mit dem Winter kamen Kälte und Regen und eine schwere Lebensmittelknappheit verschärfte sich zunehmend. Viele, besonders die Ärmsten, starben vor Hunger, da sie die stark gestiegenen Preise für Nahrung nicht mehr bezahlen konnten. Die Belagerer sahen sich zudem zwei gefährlichen Entsatzversuchen muslimischer Fürsten gegenüber. Trotz ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit besiegten die Kreuzfahrer im Dezember 1097 ein Heer aus Damaskus und im Februar 1098 eines, das Ridwan von Aleppo entsandt hatte. Trotz ihrer Siege blieb die Lage der Kreuzfahrer verzweifelt. Antiochia war weder im Sturm noch durch Belagerung einzunehmen. Schließlich griff Bohemund, Fürst von Tarent, zu einer List unter der Bedingung, die Stadt als Lohn zu erhalten. Mit Hilfe eines Verräters, mit dem er schon länger in Kontakt stand, drangen die Kreuzfahrer am 3. Juni 1098 in die Stadt ein. Die überrumpelte Garnison und tausende Einwohner wurden niedergemetzelt, die Stadt von den rasenden Eroberern gründlich geplündert. Antiochia war wieder christlich. Von einer Rückgabe an den byzantinischen Kaiser war keine Rede. Doch der blutige Sieg währte kurz. Der Emir Kerboka von Mosul rückte mit einer großen seldschukischen Armee heran. Die erschöpften Kreuzfahrer wagten keine offene Schlacht und verschanzten sich hinter Antiochias Mauern. Am 28. Juni 1098 wagten die Kreuzfahrer einen Ausfall und griffen das weit überlegene Heer Kerbokas an. Obwohl ein erfahrener Kriegsherr, versagte der Emir an diesem Tag als Feldherr. Kerboka wurde vernichtend geschlagen und musste fliehen. Die Kreuzfahrer errangen einen vollständigen Sieg und erbeuteten im verlassenen feindlichen Lager enorme Schätze. Von nun an stellte sich ihnen auf dem Weg nach Jerusalem niemand mehr entgegen. Doch ein Weitermarsch war vorerst unmöglich, das Heer war zu erschöpft. Am 13. Januar 1099 brachen die Kreuzfahrer von Marat an Numan nach Jerusalem auf. Ihr Heer war nach vorsichtigen Schätzungen auf etwa 14.000 kampffähige Männer geschrumpft, darunter rund 1.500 Ritter. Die Kreuzfahrer zogen an Tripolis, Beirut, Akkon und Caesarea vorbei nach Arsuf, wo sie ins Landesinnere abbogen. Angesichts ihrer politischen und militärischen Schwäche erklärten sich kleinere muslimische Stadtherren überall schnell für neutral und kauften sich gegen Geld frei. Auch die Fürsten von Hama, Homs und sogar Damaskus, belehrt durch die Niederlage bei Antiochia, vermieden jeden Kampf. Vielleicht sahen diese sunnitischen Herrscher es nicht ungern, dass die Kreuzfahrer tief in das Gebiet der verhassten schiitischen Fatimiden vorrückten. So standen die Kreuzfahrer am 7. Juni 1099 unbehelligt vor den Mauern Jerusalems. Dank seiner natürlichen Lage, seines Mauerrings und der mächtigen Zitadelle war Jerusalem eine starke Festung, wenn auch nicht immer eine beeindruckende Stadt. Doch im 11. Jahrhundert hatte es viel von seinem Glanz der Spätantike und der Zeit der Umayyaden verloren. Jerusalem galt im Islam zwar als heilige Stätte, doch im vorderen Orient des Jahres 1099 hatte die Stadt, ebenso wie Mekka oder Medina, keine herausragende Bedeutung. Politisch, wirtschaftlich und kulturell waren die bevölkerungsreicheren Metropolen Kairo, Damaskus und Bagdad weit bedeutender. Erst die Eroberung durch die Kreuzfahrer am 15. Juli 1099 verlieh Jerusalem für die nächsten zwei Jahrhunderte und in gewisser Weise bis heute seine überragende Bedeutung für die Christenheit. In religiöser Verzückung, endlich am Ziel ihres langen Marsches, starteten die Kreuzfahrer am 13. Juni 1099, nur sechs Tage nach ihrer Ankunft, einen übereilten Sturmangriff auf Jerusalem. Er scheiterte kläglich, da ihnen Sturmleitern und Belagerungsgerät fehlten. Abhilfe brachte am 17. Juni ein kleines christliches Geschwader von sechs Schiffen, unter anderem aus Genua, das im Hafen von Jaffa anlegte. Es brachte Materialien wie Seile und Nägel für den Bau von Belagerungsmaschinen. Die Kreuzfahrer griffen auf himmlische Mächte zurück. Nach einer Vision des Peter Desiderius fastete das Heer eine Woche lang. Geläutert und voller Inbrunst zog es dann, unter dem Spott der erstaunten Verteidiger, barfuß in einer Prozession um Jerusalems Mauern. Danach versammelte sich das Heer auf dem Ölberg und lauschte andächtig den feurigen Predigten von Peter dem Einsiedler und anderen. Nach 5 Wochen entbehrungsreicher Belagerung begann am Abend des 13. Juli 1099 der vorbereitete Angriff. Trotz des Beschusses der Verteidiger mit Steinschleudern und griechischem Feuer füllten die Kreuzfahrer am nächsten Tag die Gräben vor der Stadtmauer, um ihre Belagerungstürme heranzubringen. Am Freitag, dem 15. Juli, dem Festtag der Aussendung der Apostel, wie christliche Chronisten betonten, gelang es Gottfrieds von Bouillon Männern, einen Turm so zu platzieren, dass eine Brücke auf die Mauerkrone herabgelassen werden konnte. Sie stürmten die Mauer, gefolgt von weiteren Kreuzfahrern, während andere mit Sturmleitern hinaufkletterten. Mit dem Ruf «Gott hilf!» drang das Heer durch die nun von ihnen geöffneten Tore in die Stadt, alles niedermetzend, was ihnen begegnete. Panik breitete sich aus und ließ die Verteidigung weitgehend zusammenbrechen. Obwohl, entgegen mancher Annahme, vereinzelte ägyptische Truppen den Eroberern erbitterten Widerstand leisteten. Die letzten muslimischen Kämpfer verschanzten sich in der Zitadelle und dem Davidsturm. Als der Kampf verloren schien, verhandelten ihre Anführer. Unter der Bedingung freien Abzugs eroberten die Kreuzfahrer auch die letzten von den Muslimen verteidigten Teile Jerusalems. Inzwischen tobte das Massaker an Muslimen und Juden in Jerusalem. Mordend und plündernd zogen die Kreuzfahrer durch die Stadt, bevor sie ihr blutiges Werk vollbracht, als fromme Pilger zum Dankgebet in die Grabeskirche gingen. Die Juden Jerusalems traf ein ebenso grausames Schicksal. Viele wurden im Kampfgetümmel niedergemetzelt, einige, wenn auch nicht alle, in einer Synagoge verbrannt, während sich wenige Überlebende freikaufen konnten. Doch die Kreuzfahrer bewiesen Geschäftssinn. Sie verschonten die jüdischen Bibliotheken und verkauften über 300 Handschriften sowie 8 Tora-Rollen an die Juden von Askalon, die auch das Lösegeld für ihre Glaubensbrüder aufbrachten. So endete der erste Kreuzzug, der erfolgreichste und folgenschwerste für die Christenheit. Kapitel 6: Kreuzfahrer unter muslimischen Nachbarn. Papst Urban II. Starb am 29. Juli 1099, ohne den Ausgang des ersten Kreuzzuges zu erfahren. Doch aus seiner Sicht hätte er zufrieden sein können. Das von ihm in Clermont ausgerufene Unternehmen war für die abendländisch-christliche Welt ein beeindruckender Erfolg. Die Seldschuken in Anatolien wurden mehrfach besiegt, verlorenes Gebiet für das Byzantinische Reich zurückgewonnen, Antiochia erobert und Jerusalem, die heilige Stadt, den Ungläubigen entrissen. Dieser Erfolg lag jedoch weniger in einer militärischen Überlegenheit der Kreuzfahrer, sondern vielmehr in ihrer von religiösem Fanatismus getriebenen Kampfweise. Angesichts dieser Erfolge ist es kaum überraschend, dass muslimische Intellektuelle die Zwietracht ihrer Fürsten anprangerten, die den Kreuzfahrern die Eroberung islamischen Bodens ermöglichte. Sie sahen einen Zusammenhang zwischen der fränkischen Invasion Syriens, der normannischen Eroberung Siziliens und der Reconquista in Spanien und beschworen das Gefühl einer für damalige Verhältnisse globalen Bedrohung der islamischen Welt durch das Christentum. Gegen diese Gefahr, so ihr Appell, müssten sich die Muslime mit allen Mitteln wehren. Mit dieser Mahnung wurden diese Intellektuellen zu geistigen Vätern der Wiederbelebung des Dschihad-Gedankens in der Mitte des 12. Jahrhunderts. Sie lieferten das ideologische Rüstzeug, um die islamische Welt zu einen und erfolgreich gegen die Kreuzfahrer, die sie verrechtlich als Polytheisten brandmarkten, ins Feld zu ziehen. Nach der Eroberung Jerusalems mussten die Kreuzfahrer zunächst die Spuren ihrer schrecklichen Verwüstung beseitigen. Leichenberge wurden in der Sommerhitze hastig beseitigt, um Seuchen zu verhindern, und nach der Verteilung der Beute wurden weltliche und geistliche Ämter zur Verwaltung des neuen Territoriums eingerichtet und besetzt. Die Kreuzfahrer mussten Vorbereitungen treffen, um ihre Herrschaft über die neu eroberten Gebiete zu sichern. Da sie weder damals noch später eine nennenswerte Flotte hatten, war die Unterstützung der Seestädte Pisa, Venedig und Genua entscheidend. Doch die geschäftstüchtigen Italiener, stets auf ihr Vorteil bedacht, ließen sich ihre Hilfe nicht nur mit wertvollen Handelsprivilegien, sondern auch mit ganzen Stadtteilen bezahlen. Durch die Eroberung der Küstenstädte öffnete Balduin, der jüngere Bruder Gottfrieds von Bouillon, ein Tor zum Abendland. Anstatt des gefährlichen Landwegs durch Anatolien konnten Kreuzfahrer, Pilger und dringend benötigte Zuwanderer aus Europa nun den bequemeren Seeweg nutzen. Zugleich entwickelten sich diese Hafenstädte, vor allem Akkon, schnell zu blühenden Wirtschaftszentren, über die ein für alle Seiten lukrativer Orienthandel mit Europa florierte. Zur Sicherung ihrer Herrschaft überzogen die Kreuzfahrer die eroberten Gebiete mit einem dichten Netz von Burgen. Für die Muslime war die Lage in diesen Gebieten schwer, auch wenn sie bei der Eroberung oder danach nicht versklavt wurden. Die Kreuzfahrer verfolgten oder vertrieben sie, abgesehen von den Massakern der Eroberungsphase, nicht systematisch, da sie die Muslime zur Bewirtschaftung des Landes brauchten. Ihre Abgaben und die Kopfsteuer bildeten eine wichtige Einnahmequelle. Doch diese Zahlungen waren für die Muslime eine schwere Last und die Kopfsteuer wirkte besonders erniedrigend, da sie unter islamischer Herrschaft davon befreit gewesen waren. Hinzu kamen Ungleichbehandlung vor Gericht, obwohl sie auf den Koran schwören durften, eine strenge Kleiderordnung zur gesellschaftlichen Ausgrenzung und ein striktes Verbot sexueller Kontakte zwischen Christen und Muslimen. Zuwiderhandelnde Männer, gleich welchen Glaubens, wurden kastriert. Frauen drohte das Abschneiden der Nase. Ob Muslime in ihren Enklaven ihren religiösen Kult in Moscheen ausüben durften, sofern diese nicht in Kirchen umgewandelt wurden, ist aufgrund der spärlichen und oft widersprüchlichen Quellen schwer zu klären. Bereits 1108 schlossen Muslime und Christen erste Allianzen, bei denen religiöse Gegensätze hinter nüchternem Machtkalkül zurücktraten. Nicht nur in Diplomatie, Politik und für beide Seiten lukrativen Transithandel kam es zu zeitweiligen Bündnissen, sondern auch auf persönlicher Ebene. Kreuzfahrer und Muslime, vor allem aus der Oberschicht, pflegten freundliche Kontakte, trafen sich privat, jagten gemeinsam oder übten zusammen Waffenübungen. Kapitel 7 – Der Anfang vom Ende. Nach vierwöchiger Belagerung eroberte der türkische Heerführer Imad ad-Din Zangi, Herr von Mosul und Aleppo, am Weihnachtsabend 1144 Edessa. Die Einnahme der Stadt und die Zerschlagung der Grafschaft Edessa wirkten wie ein Signal. Sie zeigten der islamischen Welt eindrucksvoll, dass die fremden Eindringlinge besiegt und vertrieben werden konnten. Die Nachricht vom Fall Edessas traf die Kreuzfahrerstaaten und Europa wie ein Schock. Papst Eugen III. Rief sofort zu einem neuen Kreuzzug auf. Doch die Resonanz blieb verhalten und löste, anders als der Aufruf von Clermont ein halbes Jahrhundert zuvor, keine Massenbewegung mehr aus. Im Auftrag von Papst Eugen III. Predigte Abt Bernard von Clairvaux den neuen Kreuzzug, richtete sich aber gezielt nur an Fürsten und Ritter, nicht ans gesamte Volk. Die Exzesse der ersten Kreuzzugs sollten sich nicht wiederholen und er unterband sofort Aufrufe zu Judenpogromen. Dank seiner rhetorischen Überzeugungskraft nahmen schließlich der französische König Ludwig VII. Und der römisch-deutsche König Konrad III. Das Kreuz. Abt Bernard von Clairvaux prägte die Geschichte der Kreuzfahrerstaaten weniger durch seine Kreuzzugspredigten als durch seine Rolle als Geburtshelfer der Templer, des ersten geistlichen Ritterordens. Hugo de Pin gründete 1120 in Jerusalem einen Orden, der sich mönchischen Idealen ebenso verpflichtet fühlte wie dem bewaffneten Kampf gegen Heiden, verstanden als Militia Christi. Wer meinen Podcast von Anfang an verfolgt, weiß, dass die Entstehungsgeschichte der Templer und ihre Suche nach dem Heiligen Gral bereits in der ersten Folge, eine mysteriöse Schatzsuche, ausführlich beschrieben wurde. Falls ihr mehr über die Templer erfahren wollt, empfehle ich euch, diese Folge noch einmal anzuhören. Im Frühjahr 1148 erreichten Ludwig VII. Und Konrad III. nach verlustreichen Kämpfen in Anatolien mit dem Resten ihrer Heere sowie anderen Kreuzfahrern Palästina. Anstatt dem klugen Rat Raimunds von Antiochia zu folgen und Aleppo anzugreifen, beschlossen die Neuankömmlinge zusammen mit König Balduin III. Und den Baronen Jerusalems, das reiche und nahegelegene Damaskus anzugreifen. Im Juli 1148 begann das vereinte Kreuzfahrerheer die Belagerung von Damaskus. Als sie erfuhren, dass der gefürchtete muslimische Führer Nur ad-Din ein Ersatzheer entsandte, brachen sie die Belagerung unverrichteter Dinge ab. Damit war der zweite Kreuzzug gescheitert. Er stärkte Nur ad-Din, der sich als Retter gegen die Kreuzfahrer inszenieren konnte, und förderte so die Einigung der islamischen Welt. Nur ad-Din belebte die in den letzten Jahren verblasste Idee des Dschihad, des Heiligen Krieges, wieder und verbreitete sie energisch. Obwohl die Kreuzfahrer in Syrien nun einen geeinigten islamischen Machtblock unter Nur ad-Din gegenüberstanden, wagten sie erneut ein waghalsiges und folgenschweres Unternehmen. 1163 fielen die Kreuzfahrer in Ägypten ein. Durch mehrere Feldzüge machten sie Ägypten vorübergehend zu einem fränkischen Protektorat, provozierten damit jedoch ein erneutes Eingreifen Nur ad-Dins. 1168 mussten die Kreuzfahrer sich aus Ägypten zurückziehen, was sie zu innerislamischen Konflikten führten. Diese endeten 1171 zugunsten des 31-jährigen Wesirs Saladin, wodurch Ägypten für den sunnitischen Islam zurückgewonnen wurde. Saladin ließ sich, abgesehen von kleineren militärischen Aktionen, Zeit, bevor er nach langer Vorbereitung gegen die Ungläubigen losschlug. Die Kreuzfahrer lieferten Saladin, der immer mächtiger wurde und auf eine Gelegenheit wartete, schließlich den nötigen Casus Belli. Durch ihren Überfall auf eine arabische Karawane gaben sie ihm den Anlass. Saladin rief den Dschihad aus und fiel in das Königreich Jerusalem ein. Anders als früher standen die Kreuzfahrer nun einem großen Heer aus ägyptischen, syrischen und mesopotamischen Truppen gegenüber, angeführt von einem fähigen und charismatischen Feldherrn. Daraufhin riefen die Kreuzfahrer hastig das Heer des Königreichs Jerusalem zu den Waffen, verstärkt durch die Ritterorden der Templer und Johanniter. Es war die größte Streitmacht, die die Kreuzfahrer im Heiligen Land je aufgeboten hatten. Etwa 20.000 Mann, darunter rund 1.200 schwer gepanzerte Ritter und 4.000 leichte Kavalleristen. Am Morgen des 4. Juli 1187 eröffnete Saladin nahe dem Dorf Hattin aus günstiger Position die Schlacht. Trotz annähernd gleicher Truppenstärke fügte er den Kreuzfahrern eine vernichtende Niederlage zu. Die überlebenden Templer und Johanniter ließ er hinrichten, da sie, Zitat, im Krieg gefährlicher sind als alle anderen Kreuzfahrer zusammen. Nach seinem Triumph bei Hattin eroberte Saladin in einem raschen Siegeszug fast das gesamte Königreich Jerusalem. Die Christen konnten kaum Widerstand leisten, da ihr Heer bei Hattin nahezu vollständig vernichtet worden war. Am 2. Oktober 1187 kapitulierte Jerusalem vor Saladin. Die Einnahme der heiligen Stadt war für Saladin, vor dem Hintergrund seines wiederbelebten Dschihad-Gedankens, ein großer und propagandistisch wirkungsvoller Erfolg. Die Nachricht von der Niederlage bei Hattin und dem Falle Jerusalems versetzte Europa und seine Mächtigen in Schrecken und Sorge. Papst Urban III. Soll die schlimme Kunde so sehr betroffen haben, dass er starb. Sein Nachfolger, Gregor VIII., rief sofort zum dritten Kreuzzug auf, erlebte dessen Umsetzung jedoch nicht mehr, da er nach nur 2 Monaten Pontifikat verstarb. Clemens III. Führte sein Werk fort. Der dritte Kreuzzug wurde für Christen und Muslime ein erbitterter Kampf, der keinen klaren Sieger hervorbrachte. Da keiner der anderen besiegen konnte, beschlossen sie am 2. September 1192 einen Verständigungsfrieden. Die Christen zogen vermutlich das bessere Los. Mit Ausnahme von Gaza und Askalon erhielten sie die bevölkerungsreichen und für den europäisch-asiatischen Transithandel wichtigen Küstenstädte zurück. Das Binnenland blieb in den Händen des Sultans. Zwar konnten die Christen Jerusalem, logistisch kaum zu halten, nicht zurückerobern, doch Saladin gestattete christlichen Pilgern den freien Zugang zur heiligen Stadt. In Europa war man mit diesem Ausgang unzufrieden. Papst Innozenz III. Rief den vierten Kreuzzug aus, mit dem Ziel, Ägypten, das Herz des Ayyubidenreiches, anzugreifen und zu erobern. Venedig sollte den Schiffsraum für den Transport der Truppen bereitstellen. Doch die Kreuzfahrer konnten die geforderten finanziellen Mittel nicht aufbringen, was das Unternehmen in eine Krise stürzte. Nach der Eroberung Zaras überzeugte Venedig die Kreuzfahrer, Konstantinopel anzugreifen. Byzanz war für Venedig seit langem ein lästiger handels- und machtpolitischer Rivale in der Ägäis und stand durch seine Lage am Bosporus dem ungestörten Handel im Weg. Die Eroberung Konstantinopels war eine Perversion des Kreuzzugsgedankens und wurde im Abendland bereits damals scharf kritisiert. Dennoch konnte Venedig mit dem Ausgang des vierten Kreuzzugs höchst zufrieden sein. Ein wesentlicher Erfolg für Venedig lag darin, die Kreuzfahrer vom ursprünglichen Kriegsziel Ägypten abzulenken, wodurch seine lukrativen Handelsbeziehungen zum Land am Nil unversehrt blieben. Der von Papst Innozenz III. Bereits 1213 ausgerufenen Kreuzzug erforderte diesmal eine lange Vorbereitung, um keine Schwächen zu offenbaren. Im April 1218 erreichte die Kreuzfahrerflotte Ägypten und begann im Mai mit der Belagerung der wichtigen Hafenstadt Damiette am östlichen Nilarm. Al-Kamil, der Herrscher, erkannte die Gefahr und bot den Kreuzfahrern an, für ihren Abzug alle Eroberungen des bereits verstorbenen Saladins westlich des Jordans, einschließlich Jerusalem, zurückzugeben. Doch die Kreuzfahrer lehnten ab. Der päpstliche Legat wollte dem Islam den Todesstoß versetzen, die italienischen Seestädte Ägypten ihrem Handel unterwerfen und die Ritterorden hielten die Rückgabe Jerusalems ohne die Gebiete östlich des Jordans militärisch unhaltbar. Im Jahr 1228 erreichten die Kreuzfahrer Akkon. Bereits im Februar 1229 einigten sie sich mit dem Sultan dennoch auf einen Kompromiss. Nazareth, Lydia, Sidon, Toron und Jerusalem wurden den Christen zurückgegeben. Jedoch blieben der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee in muslimischer Hand. Christen durften dennoch im Felsendom ihre Andacht verrichten. Der Friedensvertrag galt für 10 Jahre. Am Samstag, dem 17. März 1229, zogen die Kreuzfahrer in Jerusalem ein. Jerusalem war wieder in christlicher Hand. 1239 lief der Friedensvertrag aus, den Al-Kamil mit den Kreuzfahrern geschlossen hatte. Daraufhin ließ Papst Gregor IX. In England und Frankreich zum Kreuzzug aufrufen. Im November 1239 landeten neue Kreuzfahrer in Akkon. Am 13. November wurden sie in der Schlacht bei Gaza vom hastig herangezogenen ägyptischen Heer geschlagen. Anfang Dezember fiel Jerusalem, das die dortigen Christen wieder zu befestigen begonnen hatten, in die Hände des ayyubidischen Fürsten. Die Nachricht von der Niederlage erreichte Europa. Der französische König Ludwig IX., genannt der Heilige, versprach Hilfe und nahm das Kreuz. Nach 3 Jahren Vorbereitung schiffte er sich im Dezember 1248 im eigens gebauten Hafen Aigues-Mortes nach Zypern ein, wo er im September ankam. Dort beschloss man, Ägypten anzugreifen und verbrachte den Winter mit weiteren Vorbereitungen. Am 4. Juni 1249 erreichte das königliche Geschwader Damiette und nahm die wichtige Stadt kampflos ein. Doch Ludwig IX. Beging 2 verhängnisvolle Fehler. Er eroberte weder Alexandria noch verfolgte er die geschlagenen ägyptische Armee. Bei ihrem Vormarsch stoppten die türkischen Mamlukengarden das französische Heer bei Al-Mansura und schnitten es von seinen Nachschubswegen ab. Geschwächt durch Kämpfe, Hunger und Krankheiten wurde die Lage für die Kreuzfahrer aussichtslos. Im April 1250 kapitulierte König Ludwig IX. Und ging mit den Resten seines Heeres in Gefangenschaft. Der Kreuzzug Ludwigs des Heiligen war für die christliche Seite ein schrecklicher Fehlschlag. 1258 erschütterte ein welthistorisches Ereignis die islamische Welt. Die Mongolen eroberten zunächst den Iran, dann stürmten und verwüsteten sie Bagdad, die Kalifenstadt am Euphrat, und löschten das abbasidische Kalifat aus. Im Herbst 1259 waren ihre Vorbereitungen für einen Einmarsch in Syrien abgeschlossen. Im März 1260 zogen sie triumphierend in Damaskus ein, mit Ägypten als nächstem Ziel. Als ein mongolischer Gesandter die Aufforderung zur Kapitulation überbrachte, ließ der mamlukische Feldherr ihn hinrichten. Damit war der Krieg unvermeidlich. Trotz annähernd gleicher Truppenstärke wurde die mongolische Armee durch geschickte taktische Manöver der Mamluken vernichtend geschlagen. Mit diesem Sieg stoppten die Mamluken das weitere Vordringen der Mongolen im Nahen Osten und retteten den sunnitischen Islam. Nach der Vertreibung der Mongolen wandten sich die Mamluken dem verbleibenden Christen zu. Sie eroberten Jaffa, Beaufort, das Königreich Kleinarmenien, die Grafschaft Tripolis und 1268 Antiochia. Nach dem Fall Antiochias konnten die nahegelegenen christlichen Burgen nicht mehr gehalten werden. Damit brach die christliche Herrschaft im Nordsyrien fast vollständig zusammen. Nach genau 200 Jahren waren die Kreuzfahrerstaaten untergegangen. Um eine erneute Fremdherrschaft zu verhindern, zerstörten die Muslime planmäßig die meisten Küstenburgen und Städte, verwüsteten das Land und nahmen die Festungen im Landesinneren in Besitz, um sie weiter zu nutzen. Zunächst fehlte es nicht an christlichen Versuchen, das Heilige Land zurückzuerobern. Doch diese scheiterten meist bereits in der Planung, da die Kreuzzugsidee sich abgenutzt hatte und seit dem Zweiten Kreuzzug im Abendland zunehmend kritisiert wurde. Dafür war vor allem die Kurie verantwortlich, die jeden Krieg im Auftrag des Papstes gegen dessen innere Feinde als Kreuzzug ausgab. Zudem lenkte seit dem 14. Jahrhundert das Vordringen der Osmanen auf dem Balkan die Aufmerksamkeit der Christen ab, gegen die nun Kreuzzüge geführt wurden. Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch einen kompakten Einblick in die ersten Kreuzzüge geben. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, gibt es zahlreiche Bücher und ausführliche erforschte Werke zu jedem einzelnen Kreuzzug. Habt ihr Anregungen, Fragen oder Themenvorschläge, dann schreibt mir einfach per Mail an geschichtsschatten@geschichtsschatten.ch. Der Podcast ist auf allen gängigen sozialen Medien vertreten und neu auch auf WhatsApp. Sucht nach Geschichtsschatten und ihr werdet mich finden. Alle Infos und Links gibt's auf meiner Webseite www.geschichtsschatten.ch. Möchtet ihr meine Arbeit unterstützen? Mit einem Abo auf Apple Podcasts, Steady oder Patreon erhaltet ihr 24 Stunden für euren Zugang zu neuen Folgen. Abonniert den Podcast und bewertet ihn, wo immer ihr Podcasts bewerten könnt. Damit verabschiede ich mich, freue mich auf die nächste Folge, immer am ersten Montag des Monats. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und vergesst nicht, ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen.